Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Nehemia, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 18 bis 20 und aus dem dritten Kapitel, die Verse 33 bis 38 und Kapitel 4, 1 bis 5. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollten's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als die Juden in Jerusalem unter der Führung Nehemias mit der Wiederherstellung der Mauer begannen, regte sich auch sofort der Widerstand von Seiten der Feinde. Der Bau des Reiches Gottes ist immer mit Kampf verbunden. Das gilt auch heute, da, wo das Heil Gottes in Jesus Christus für den Menschen verkündigt wird, fängt es in der Welt, wie Luther einmal gesagt hat, an zu rumoren. Das ist normal, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit und ist ein Ärgernis. Und jede Gemeinde, in der das Evangelium verkündigt wird, ohne Beimischung von Humanismus und Psychologie, ist eine Zielscheibe des Satans. Wir dürfen uns nicht über massive Angriffe von Seiten der Finsternis wundern. Wo Gottes Reich gebaut wird, da macht sich der Feind auf und setzt alles daran, um die Verkündigung des Evangeliums zu verhindern. Es hat sicherlich auch Zeiten gegeben, da erfreute sich die Gemeinde Jesu einer gewissen Anerkennung von Seiten der Welt, so zum Beispiel in der ersten Zeit der Gemeinde Jesu. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, in den Versen 46 und 47, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und auch später hatte die Gemeinde Friede, nachdem eine größere Verfolgung über sie gekommen war, besonders durch Saulus, dem späteren Apostel Paulus. Nach dessen Bekehrung heißt es hier in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also solche Zeiten hat es auch immer wieder gegeben für die Gemeinde Jesu, nicht nur Zeiten der Verfolgung, sondern auch Zeiten, in denen sie ein gewisses Maß an Anerkennung von Seiten der Welt genoss. Ansonsten gab es immer wieder Zeiten der Unterdrückung, der Verfolgung, wie zur Zeit in den islamischen Staaten, in den kommunistischen Staaten, oder aber man nahm die Gläubigen gar nicht so recht ernst. Kaum hatten sie mit der Arbeit begonnen, da schüttete man seinen Spott über die Juden aus. So war es damals zur Zeit Nehemias. Wir lesen das noch einmal in Vers 19. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Aber wir sehen, welch eine Persönlichkeit, welch eine geistliche Persönlichkeit Nehemia gewesen ist. Er ließ sich davon nicht beeindrucken. Der Beistand von Seiten Gottes war für ihn mehr wert als die Anerkennung von Seiten der Welt. Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Dieser Spott von Seiten der Feinde Gottes, der Feinde der Juden, dieser Spott steigerte sich, als die Feinde registrierten, dass die Juden es wirklich ernst meinten mit der Wiederherstellung der Mauer. Ich lese noch einmal die Verse 33 bis 35. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Sie spotten also hier über die Ohnmacht der Juden. Sie schütten ihre Verachtung über sie aus. Die Rede Sanballats ist gespickt mit Geringschätzung. Die armseligen, ohnmächtigen Juden, wird man sie gewähren lassen? Das heißt, haben sie überhaupt einen Auftrag? Sie sind ja gar nichts in dieser Welt. Sie sind nicht in der Lage, das Werk hinauszuführen. Was regen wir uns auf? Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Es wird doch nichts daraus. Tobias setzt hier noch eins drauf. Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Nun, das ist in unserer Zeit nicht anders. Wenn wir sagen, dass Gottes neue Welt durch das Wort Gottes gebaut wird und durch das Gebet der Gemeinde und durch tätige Liebe, dann lacht die Welt darüber. Sie spottet darüber. Gemeinde Jesu hat in unserer Zeit kein großes Gewicht in der Öffentlichkeit. Was wir brauchen, so heißt es, sind politische, wirtschaftliche, soziale und religiöse Umwälzungen im großen Stil. Ich denke, wir sollten uns von solch großen, unnüchternen und schwärmerischen Tönen nicht verunsichern lassen. Wir sollten auch darauf achten, dass nicht Elemente in unsere Gottesdienste eindringen, durch die das Wort Gottes in den Hintergrund gedrängt wird, um Außenstehende anzulocken. Wir sollten uns mit unserer Ohnmacht und Armseligkeit in dieser Welt abfinden. Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde, die den Weg der Niedrigkeit, der Geringschätzung geht in dieser Zeit und Welt, nicht einen Weg der Herrlichkeit. Das kommt noch und wir freuen uns auf diesen großen Tag der Vollendung der Gemeinde Jesu, der Wiederkunft unseres Herrn. Wenn er offenbar sein wird und werden wird vor aller Welt, dann wird auch die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu vor aller Welt offenbar sein. Dann erst. Jetzt geht die Gemeinde einen Weg der Verachtung. Und es ist nicht gut, wenn man danach trachtet, die Anerkennung von Seiten der Welt zu gewinnen, wenn man darum buhlt. Und das tut man zum Teil in unseren Tagen. Und wir wollen uns davon distanzieren. Wir wollen einen Weg gehen, der uns von der Heiligen Schrift her vorgezeichnet ist. Den Korinthern, die damals oder zum Teil zumindest Probleme hatten mit dem Weg der Geringschätzung, der Verachtung, den der Apostel Paulus ging. Und sie sprachen ihm von daher ja auch zum Teil die Apostelschaft ab. Weil sie konnten das nicht zusammenkriegen, dass ein Apostel mit seinen hohen Offenbarungen einen solchen Leidensweg zu gehen hatte, wie das bei dem Apostel Paulus der Fall gewesen ist. Deshalb sagten sie, das ist wahrscheinlich gar kein echter Apostel. Diesen Korinthern schreibt der Apostel Paulus, wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Den Gegnern des Paulus, den sogenannten Überaposteln, die sich ihrer hohen Offenbarungen rühmten, rühmt Paulus sich gegenüber seiner Schwachheit. Ihnen gegenüber betont er seine Leidenswege. Auch Paulus konnte von besonderen Erfahrungen, von Visionen und dergleichen berichten. Er hielt aber lange Zeit damit zurück. Die Korinther zwangen ihn geradezu dazu, darüber zu reden. Er tat das nicht gerne. Er rühmte sich nicht gerne dieser hohen Offenbarungen. Er hält das im Gegenteil für töricht. Er erwähnt es ganz kurz und dann rühmt er sich seiner Leidenswege. Ich rühme mich meiner Schwachheit, so sagt er, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Und das sollte auch für uns gelten. Wir sollten keine Kompromisse schließen, um den Anschluss an die großen Kirchen nicht zu verpassen und somit ins Abseits zu geraten. Wir sollten unsere Sache unserem Gott anbefehlen, wie Nehemia das hier tat. Höre unser Gott. So sagt er, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Er stellt es aber dem anheim, der da Recht richtet. Das ist es, was der Apostel Paulus dann später schreibt, wie wir vorzugehen haben, wenn man uns verachtet, wenn man uns geringschätzt, wenn man uns anfeindet, wenn man uns verleumdet, das ist immer auch eine Waffe des Satans gewesen, Gemeinde Jesu und in Sonderheit auch die Verkündiger des Evangeliums zu verleumden, sie in ein schlechtes Licht hineinzustellen. Wir sollten es dann so tun, wie der Apostel Paulus dazu rät in einem seiner Briefe und wie Petrus das dann ebenfalls bestätigt und unterstreicht, wir sollten unsere Sache dem Herrn anbefehlen, ihm ganz allein, er richtet Recht. So hat es der Herr Jesus getan und so wollen wir es auch tun. Und weiterbauen. Ich erinnere noch einmal an diesen schönen Ausspruch von Spurgeon, der gesagt hat, der Mond zieht ruhig seine Bahn, auch wenn die Möpse bellen. Und so sollten wir es halten, nicht in einer überheblichen Weise, nicht von oben herab, sondern in einem demütigen Geist, aber eben auch in der Gewissheit der Gottes Himmels. Er ist auf unserer Seite in Christus Jesus und er wird es uns gelingen lassen. Ihm dürfen wir unsere Sache anbefehlen. Er wird sie zum Ziel führen. In Kapitel 4 lesen wir dann, dass die Feinde einen überraschenden Angriff auf die Juden planten. Es bleibt also nicht bei Spott, es bleibt nicht bei Verachtung, bei Geringschätzung, sondern jetzt wird die Sache ernster. Kapitel 4, ich lese noch einmal die Verse 1, 2 und 5. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Also es geht hier nicht nur um Spott, sondern es geht darum, dass man ganz massiv die Juden unter Druck setzte und angreifen wollte. Nun, das geschieht auch immer wieder. Es ist geschehen in der ersten Zeit der Gemeinde Jesu und es hat sich immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte wiederholt, dass Gemeinde Jesu leiblich angegriffen wurde. Bis hin zum Märtyrertod. Viele haben dieses Los teilen müssen, sind in den Tod gegangen um Jesu willen, waren bereit ihr Leben zu lassen, um des Evangeliums willen. Es gibt da erschütternde und bewegende Berichte aus der Vergangenheit und auch in unseren Tagen geschieht das, dass Menschen bereit sind, um der Wahrheit willen, um des Glaubens an Jesus Christus willen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen oder aber sogar ihr Leben zu lassen. Das ist die eine Seite. Hier zeigt sich der Satan, wie Petrus es zum Ausdruck bringt im ersten Petrusbrief, wie ein brüllender Löwe. Er schüchtert die Gemeinde Jesu ein, er versucht es zumindest, sie einzuschüchtern und sie auf diese Art und Weise von der Wahrheit abzuziehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit besteht darin, und das geschieht hier bei uns in den westlichen Ländern, dass der Satan sich zu einem Engel des Lichtes verstellt, um die Gemeinde Jesu zu verführen. Das tut er immer wieder durch falsche Lehre, um Verwirrung anzurichten, um Menschen von dem Weg der Wahrheit abzubringen. Mitten in der Gemeinde Jesu stehen solche auf, die zerstörerische Irrlehren verbreiten. Zum Ende hin, zum Ende der Zeit, dieses Zeitalters hin, wird diese Gefahr noch zunehmen. Der Herr Jesus Christus spricht davon in seiner Endzeitrede, Matthäus Kapitel 24, er spricht von dem Auftreten falscher Christusse, also falscher Heilsbringer. Die Verführung wird so stark sein, mehr und mehr so stark sein, dass wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Letztlich ist das nicht möglich, weil Gott seine Auserwählten zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringt. Durch all diese Nöte hindurch. Durch diese Zeit der Verführung hindurch. Bereits Ende des ersten Jahrhunderts machten Irrlehren der Gemeinde Jesu das Leben schwer. Der erste Johannesbrief beispielsweise ist entstanden im Kampf gegen die Irrlehrer. Viele Briefe sind darum geschrieben worden, weil die große Gefahr bestand, dass falsche Lehren in die Gemeinde Jesu eindrangen. Am Ende der Zeit wird es so sein, wie der Apostel Paulus sagt im 2. Thessalonicher Brief, es werden kräftige Irrtümer kommen. Und Gott selbst wird diese kräftigen Irrtümer senden. Als Folge davon, wie er schreibt, dass die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer, damit sie der Lüge glauben. Also da, wo Menschen das Evangelium ablehnen, wo sie nicht mehr offen sind für das Wort Gottes, für die Wahrheit des Evangeliums, da sendet Gott selbst ihnen kräftige Irrtümer. Da fangen sie an, alle möglichen Glauben zu schenken. Da sind sie offen für alle möglichen Einflüsse, für alle möglichen Irrlehren. Sie fangen an, der Lüge zu glauben. Darum ist es so wichtig, dass wir beim Evangelium bleiben und immer wieder das Evangelium treiben, wie Luther das genannt hat, in Sonderheit die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben an Christus. Das ist die zentrale Wahrheit, der wir uns verpflichtet wissen, auch gerade hier in unserer Gemeinde. Wir können über viele Wahrheiten sprechen, das habe ich immer wieder betont. Wir können über die Frage nach der Entrückung sprechen und was es auch sein mag. Wir können über Israel reden, aber die zentrale, entscheidende Wahrheit, die hier verkündigt wird in dieser Gemeinde, ist die von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden. Durch die uns zugerechnete Gerechtigkeit in Christus Jesus, die wir im Glauben erfassen. Das ist die zentrale Wahrheit. Davon dürfen wir nicht abrücken. Komme, was da kommen mag. Und so sagt Luther dazu, ich handle den Artikel der Rechtfertigung nicht vergeblich so fleißig ab. Denn ich befürchte, man wird bei dem Artikel nicht bleiben. Und es sind bereits unter uns viele, die ihn verachten und sich desselben nicht hoch annehmen. Es werden Prediger kommen, die schläfrig, lasch und faul den Artikel predigen und treiben, so ist darum bald geschehen und wird ein Irrtum über den anderen kommen. Wo man nicht bei diesem Artikel bleibt, wird ein Irrtum, so sagt Luther, über den anderen kommen. Ich will an dem Artikel lernen und lehren, solange ich lebe. Er soll in meinen Predigten fleißig getrieben werden. Denn ich sehe wohl, was er tut, wo er ist, und dagegen, welch Schaden es auch bringt, wo er nicht ist. Denn dieser Artikel ist der Grund und Fels, darauf die ganze Christenheit und Gemeinde Gottes gebaut ist. Welcher Artikel auch unsere Mauer und Wehr ist, wider alle Rotten und Ketzerei, das sind die Irrlehren. Also, dass uns kein falscher Lehrer und Schleicher verführen und gefangen nehmen kann, weil wir diesen Artikel rein und ungefälscht behalten, und ist keine Lehre noch Gottesdienst in der Welt, der dem Teufel und seinem Reich so gar zuwider wäre und so viel schadete. Der Satan ist auch keiner Predigt auf Erden so feind und grimmig als dieser Predigt, darum verfolgt er mit so viel Anfechtung und Trübsal. Beide, einen jeden in Sonderheit. Danach auch insgemein erregt er wieder diese Lehre, allerlei abgöttische Lehre, Ketzerei, Spaltung und Ärgernis, damit er diese Lehre ja hässlich und ärgerlich mache für die Welt, auf dass sie verachtet und gedämpft werde. Soweit das Zitat von Luther. Also Luther sagt, und das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, da wo man nicht festhält an dieser Lehre von der Rechtfertigungsgnade, da sind den Irrtümern jeglicher Art Tür und Tor geöffnet. Da kommen diese Irrgeister hinein. Und weil man dieses Erbe der Reformation in unserem Lande verachtet inzwischen. Den Reformationstag hat man abgeschafft als Feiertag. Man weiß mehr zu sagen von Halloween als von dem, was zur Zeit der Reformation geschehen ist und was Gott uns dadurch geschenkt hat in unserem Volk. Weil man davon nichts mehr weiß und nichts mehr wissen will, öffnet man sich natürlich für alle möglichen Irrtümer. Gott sendet diese Irrtümer, das bedeutet Gericht Gottes für unser Land und Volk. Das ist schon ein Gericht. Wenn es auch noch nicht äußerlich vollstreckt ist, aber ist dem Geiste nach schon ein Gericht, das über unser Volk und über unser Land gekommen ist. Wie reagiert Nehemia auf die Nachricht, dass der Feind einen Angriff plant? Wir kommen zurück zu Kapitel 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Also sie beteten und sie wachten. Genau das ist es, was der Herr Jesus dann später zu seinen Jüngern sagt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht vom Feind getäuscht und überrumpelt werdet. Paulus sagte später den Ältesten in der Gemeinde zu Ephesus, in Milet, nach meinem Abschied, so sagt er zu ihnen, werden greuliche Wölfe kommen, die die Gemeinde nicht schonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Genau das ist es, was wir also brauchen, dass wir nicht schläfrig sind, geistlich schläfrig, sondern wach sind, hellwach sind für diese Angriffe von Seiten der Finsternis, besonders wenn es sich um Verführung handelt. Später lesen wir dann, dass die Bauleute sich mit Waffen versehen, um einen eventuellen Angriff abzuwehren. Ab Vers 6, wir wollen jetzt diese Verse nicht lesen, nur vielleicht noch den 12. Vers. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Das heißt also, auf der einen Seite war man tätig an der Wiederherstellung der Mauer, auf der anderen Seite war man bewaffnet, um die Feinde abwehren zu können. Sie bauten also nicht nur, sondern sie wappneten sich auch, um den Feind abzuwehren. Und beides ist in der Zeit der Gemeinde Jesu auch immer wieder von absoluter Notwendigkeit. Auf der einen Seite verkündigen wir das Evangelium in der Weise, dass wir den Menschen, den Herrn Jesus Christus, groß machen. Wie Paulus das genannt hat, dass wir ihnen Christus, und zwar ihn als den Gekreuzigten, vor Augen malen. Weil das wollen wir auch immer wieder tun, hier und auch nach außen hin. Den Menschen sagen, welch ein großes Heil dort in Christus Jesus am Kreuz geschehen ist. Das ist immer wieder Grund unserer Freude, was Jesus für uns getan hat. Dass er an unserer Stelle sein Leben gelassen hat, den Zorn Gottes auf sich genommen hat, unsere Sünde hinweggenommen hat und uns mit Gott, unserem himmlischen Vater, versöhnt hat. Blicket auf ihn, aller Welt enden, so werdet ihr errettet werden. Das ist es, was unsere Herzen immer wieder erquickt und erfreut. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite besteht darin, dass wir uns gleichzeitig distanzieren und schützen vor falschen Lehren. Wir sagen nicht nur Ja zur Wahrheit, sondern wir sagen auch Nein zum Irrtum. Und das ist nicht modern, das ist klar, das ist niemals, im Grunde genommen niemals, dem Zeitgeist entsprechend gewesen, aber ganz besonders in unseren Tagen nicht. Man betont das Verbindende, aber man spricht bewusst nicht mehr vom Trennenden, um die Einheit nicht zu gefährden. Und um welche Art von Einheit es sich dabei handelt, darüber haben wir dann beim letzten Mal auch gesprochen, es ist eine Einheit auf Kosten der Wahrheit, die man anstrebt in unserer Zeit, eine antichristliche Einheit. Und da spricht man nicht mehr so gerne über das, was uns trennt. Man betont immer wieder, was uns verbindet. Man nennt das positiv, ja. Und von daher sollte man auch positiv verkündigen. Und ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass positive Verkündigung durchaus beinhaltet, dass wir Nein sagen. Nein zu den Irrtümern. Wir lieben die Moslems, aber wir sagen Nein zum Islam. Wir lieben die Katholiken, aber wir sagen Nein zum Katholizismus, zu diesen schrecklichen, verführerischen Irrlehren. Das ist wichtig, das ist auch positive Verkündigung. Das ist Schutz, das bedeutet Schutz, und Schutz bedeutet, dass etwas positiv ist. Ein gesunder Organismus wird nicht nur ausreichend mit Nährstoffen versorgt, sondern wehrt auch die Schadstoffe ab. Noch einmal ein Zitat von Luther aus dem vielleicht unter uns bekannten Buch von Francis Schaeffer, Die große Anpassung, der Zeitgeist und die Evangelikalen, so heißt der Untertitel. Darin bringt Francis Schaeffer ein Zitat von Luther, ein sehr wichtiges Zitat. Wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme genau jenes kleinen Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweicht. Und der entscheidende Punkt in unseren Tagen ist der, den Petrus damals auch der jüdischen Obrigkeit nannte, nämlich es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Nur im Namen Jesus, im Namen dessen, der gekreuzigt, leiblich von den Toten auferstanden ist, erhöht und wiederkommen wird. In diesem Namen ist Heil, sonst gibt es kein Heil. Außerhalb dieses Namens gibt es kein Heil. Nicht im Islam, nicht im Buddhismus und wo auch immer. Allein in ihm, in Christus, haben wir ein vollkommenes Heil. Und wenn ich das nicht betone und auch deutlich mache, was dieses Heil eigentlich beinhaltet, dann kann ich, so sagt Luther, dann kann ich mich immer wieder zu Jesus bekennen und doch ist es eine Flucht vor dem Feind. Es ist eine Schande. Nun, lasst uns das beherzigen. Es geht hier um die Angriffe von Seiten des Satans, um die Angriffe von Seiten der Finsternis, der Feinde Gottes und der Feinde des Volkes Gottes. Und es ist wichtig, dass wir diese Angriffe überwinden, dass wir sie zurückschlagen, dass wir wachsam sind und dass wir immer wieder Zuflucht nehmen zum Wort Gottes, um gewappnet zu sein. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein nicht unbedeutendes Problem hinweisen, das die Leute damals bei der Wiederherstellung der Mauer hatten. Wir lesen das in Vers 4. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Wenn gebaut wird, dann muss man dafür Sorge tragen, dass der Schutt immer wieder weggeräumt wird. Ich denke, wir alle haben schon mal zu Hause eine Baustelle gehabt. Und es ist wichtig, dass immer wieder sauber gemacht wird, damit dann weitergemacht werden kann. Und so war das natürlich hier auch damals. Es war viel Schutt angefallen und das hinderte natürlich den Mauerbau oder die Wiederherstellung der Mauer ganz enorm. Durch die Zerstörung der Mauer in Jerusalem war so viel Schutt angefallen, dass man kaum damit fertig wurde, wie wir gelesen haben. Und das ließ natürlich das Stimmungsbarometer sinken. Da wurden die Leute dadurch entmutigt. Schutt und Müll müssen auch in unserem Leben ständig beseitigt werden und entsorgt werden. Sonst erstickt unser geistliches Leben darin. Die permanenten Aufräumungsarbeiten lassen uns allerdings manchmal müde werden. Wenn wir dann täglich und immer wieder mit unserer alten sündigen Natur zu tun haben, die ja grundsätzlich schon mit Christus gekreuzigt ist, das ist Evangelium, aber die wir ja noch mit uns herumschleppen, die uns das Leben schwer macht, nicht nur uns das Leben schwer macht, sondern auch anderen, und die vor allen Dingen Gott verunehrt und ihm Schande bereitet. Wenn man dann täglich damit zu tun hat, dann kann man irgendwann leicht müde werden und resignieren. Und von daher ist es zu verstehen, dass es in der Vergangenheit bis in unsere Zeit hinein immer wieder geistliche Bewegungen gegeben hat, die versuchten, dem auszuweichen, diesem ständigen Aufräumen von Schutt, vom Müll, der sich immer wieder täglich bei uns ansammelt, zu entsorgen. Und dann haben sie sich geöffnet für mancherlei Strömungen, die ihnen versprachen, hör mal, wenn du das so machst, oder wenn du das so machst, oder versuch es einmal auf diese Art und Weise, oder auf jene Art und Weise, hast du mit der Sünde in deinem Leben nichts mehr zu tun. Hast du mit dem Schutt nichts mehr zu tun. Dann ist das ein für alle Mal passé, vorbei. Das ist doch eine verlockende Botschaft, ja? So hat einer der führenden Männer in der sogenannten Pfingstbewegung gesagt, ich habe meinen alten Adam seit Monaten nicht mehr gesehen. Ja? Seit Monaten nicht mehr gesehen. Das klingt sehr verlockend. Ja? Er hat eine sogenannte Geistestaufe erlebt. Wir würden sagen, eine Pseudo-Geistestaufe. Eine Geistestaufe aus einer anderen Quelle, nicht von Gott her, sondern aus einer anderen Quelle. Aus einer dämonischen Quelle. Und dann kam er zu dieser verstiegenen Aussage, ich habe mit meiner alten Natur, mit meiner sündigen Natur schon seit Monaten nichts mehr zu tun gehabt. Ja? Eine Folge davon, dass man irgendwann müde geworden ist im Blick auf das Aufräumen. Jemand berichtet von einer Begegnung mit einem Christen, der zu ihm sagte, vor 18 Monaten kam ich zum Glauben. Vor 12 Monaten machte ich die Erfahrung der Heiligung und nun habe ich mit der Sünde nichts mehr zu tun. Wunderbar, ja? Wunderbare Sache, ja? Lieber Freund, so bekam er zur Antwort, Sie sind in 18 Monaten innerlich weiter vorangekommen als ich in 25 Jahren. Wenn wir nicht blind sind für uns selbst, dann haben wir täglich mit Aufräumungsarbeiten zu tun. Täglich gilt es, unser Zurückbleiben hinter Gottes Maßstäben und unsere innewohnende, sündige Natur zu beklagen und gleichzeitig dafür dankbar zu sein, dass wir einen Schuttabladeplatz haben in dem Gekreuzigten. Er ist der große Schuttabladeplatz für uns. Täglich dürfen wir Gott dafür preisen, dass Jesus grundsätzlich schon mit allem Schutt und Müll unseres Herzens und Lebens fertig geworden ist am Kreuz. So dass Raum ist nun für sein Auferstehungsleben, immer wieder aufs Neue, das uns befähigt, den Bau des Reiches Gottes voranzutreiben. Zusammenfassend wollen wir sagen, wir wollen uns weder von den Angriffen von außerhalb noch von dem Schutt, der sich immer wieder bei uns ansammeln will, entmutigen lassen. Wir wollen uns ermutigen lassen durch das, was wir hier lesen. Wir wollen uns ermutigen lassen, so wie die Gläubigen, die Juden sich damals ermutigen ließen und das Volk gewann, neuen Mut zu arbeiten. Sie hatten die Verheißung auf ihrer Seite, sie hatten die Zusagen Gottes. Er, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Amen.